Danke, Robert. Also einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf Ihnen, bevor wir Sie in die Pause entlassen, vielen Dank, auch ein bisschen was über Reisedermatologie erzählen. Und wenn man sich so die Reisemedizin kurz in den Überblick ruft, so sieht man eben, dass in den letzten 10 Jahren wirklich der Tourismus wirklich stark zugenommen hat, nämlich um fast mehr als 50%. Und wenn man sich das in Zahlen ansieht, so waren das im Jahr 2011 fast 980 Millionen Reisende weltweit. Das ist schon eine recht große Anzahl an Menschen, die sich auf der Welt herumbewegen. Und die Gründe dafür sind natürlich an oberster Stelle Urlaube, aber auch natürlich Dienstreisen. Dann gibt es auch noch den sehr schönen Begriff von Visiting Friends and Relatives. Das sind eben Patienten oder eben Mitbewohner, die eben einen Migrationshintergrund haben, hier in Österreich leben und arbeiten und dann in den Ferien nach Hause fliegen und dann dort eben krank werden. Und natürlich gibt es auch eine große Anzahl an Missionaren, freiwilligen Helfern und an Forschern, die sich eben in der Welt bewegen. Und somit haben wir natürlich in der Praxis auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mit kranken Reiserückkehrern konfrontiert zu werden. Und in den letzten Jahren, beziehungsweise 1995, wurde ein GeoSentinel-Netzwerk gegründet. Das ist ein Netzwerk, das sich eben mit der Reise- und mit der Tropenmedizin beschäftigt, wo eben die Daten von erkrankten Reisenden weltweit gesammelt werden. Und hierbei gibt es eben weltweit insgesamt 53 Meldezentren in insgesamt 27 Ländern, wo die erkrankten Reisenden registriert werden und die Daten diesbezüglich erfasst werden. Und das nächste Zentrum in der Nähe von Österreich wäre eben an der Uniklinik in München. Und wenn man sich die Daten hier ansieht, die eben in den letzten Jahren gesammelt wurden, so sieht man eben, dass es stetig zu einer anwachsenden Anzahl an registrierten erkrankten Reisenden gekommen ist. Und allein im Jahr 2013 waren das bis im März schon knapp 6.000 Erkrankungsfälle. Und wenn man sich eben die Plätze ansieht, wo man am meisten krank wird oder wo die Leute wirklich krank zurückkommen, so sieht man eben an vorderster Stelle Indien. Also Indien ist kein gutes Land, um wegzufahren, aber auch Südamerika ist da ganz hoch im Rennen, beziehungsweise auch in Ägypten zum Beispiel. Und ich habe Ihnen auch ein paar Daten mitgebracht. Das ist ein sehr schönes Übersichtspaper, das eben von 2007 bis 2011 Daten gesammelt hat. Eben in diesen GeoSentinel-Meldezentren. Und wenn man sich das so ansieht, so haben die fast 43.000 Patienten einschließen können und man erkennt dann doch, dass die dermatologischen Erkrankungen hier einen sehr hohen Stellenwert einnehmen. Also fast ein Viertel aller erkrankten Reisenden haben tatsächlich ein dermatologisches Problem, gefolgt eben von fieberhaften Erkrankungen und natürlich von Durchfallserkrankungen bzw. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Die Reisedermatosen, ein bisschen spezifischer, beinhalten vor allem eben Infektionen der Weichteile bzw. eben exanthematische Erkrankungen oder eben Juckreiz, dann Insektenstiche bzw. auch Tierbisse werden hier hinzugezählt und dann natürlich eine Reihe an vielen anderen. Ich möchte mit Ihnen heute ein paar Differentialdiagnosen durchgehen. Zum einen ist das eben der lokalisierte und der disseminierte Juckreiz, dann eben Ausschlag mit Fieber und das schmerzarme bzw. schmerzlose Ulkus. Beginnen möchte ich mit dem lokalisierten Juckreiz. Und wenn man da ein bisschen in der Reisedermatologie ins Detail geht, so kommen hierbei vor allem Insektenstiche bzw. auch Ektoparasiten in Frage. Bei den Insektenstichen an vorderster Front stehen natürlich die allseits bekannten Flohstiche oder Bisse. Wenn man sich die genauer ansieht, so handelt es sich hierbei meistens um wirklich so gruppiert stehende erythematöse Papeln, die stark jucken. Und wenn man sich die genauer ansieht, so haben die zentral auch oft wirklich so eine kleine hämorrhagische Einstichstelle. Der Wanzenbefall hingegen, das sind wirklich so saftige, erythematöse, vesikulöse Papeln, die auch gruppiert stehend sind und die auch wirklich einen massiven Juckreiz produzieren können. Und der Mückenstich ist Ihnen allen natürlich bekannt, da kann es individuell ganz unterschiedlich zu verschiedenen großen juckenden Quaddeln kommen. Die Therapie dieser drei Insektenstiche ist im Prinzip ein und dieselbe. Man kann versuchen, lokal ein Steroid zu applizieren, wo wir wieder bei der Steroidtherapie wären, aber auch systemisch mit einem Antihistaminikum behandeln, sollte der Juckreiz wirklich stark im Vordergrund stehen und mit der Lokaltherapie einfach nicht zu therapieren sein. Wir kennen sie alle, die Pedikulose, die unterteilt man eben in den Kleiderlausbefall, in den Fitzlausbefall und in den Kopflausbefall, sind auch sehr gerne Mitbringsel aus den Tropen, beziehungsweise man muss auch nicht wirklich weit wegfahren, um einen Wanzenbefall zu haben. Wir haben jetzt unlängst einen Patienten gehabt, der war in der Steiermark auf einer Hütte und hat dann wirklich ganz wild ausgeschaut. Der Kleiderlausbefall wird eben übertragen durch engen Kontakt mit Befallenen, sei es jetzt durch Bettwäsche oder durch Kleidung. Und lokal entsteht eben ein Juckreiz, eine Rötung. Es kann aber auch zu bakteriellen Superinfektionen kommen, wenn die Patienten sehr viel kratzen. Wichtig zu erwähnen beim Kleiderlausbefall ist, dass sie als einzige dieser Läuse tatsächlich auch als Vektor fungieren können, sei es jetzt fürs Fleckfieber oder fürs Wollhündschefieber oder für das Läuserückfallfieber. Der Filzlausbefall wird eben durch engen Körperkontakt bzw. durch Geschlechtsverkehr übertragen und verursacht einen mäßigen nächtlichen Juckreiz im Bereich der befallenen Stellen. Und hierbei sind eben vor allem die Genitalbehaarung natürlich befallen. Es kann aber auch zum Befall der Wimpern kommen, der Augenbrauen, Achseln und sämtlicher Körperbehaarungen. Und dann natürlich der Kopflausbefall. Entsteht ebenfalls durch engen Kontakt mit befallenen Personen und hierbei kommt es im Bereich der Kopfhaut zu einer Rötung, die Patienten kratzen viel, es kann dadurch auch zu diesem sogenannten Läuseekzem im Bereich der Kopfhaut kommen und was sehr charakteristisch ist, ist auch beim Kopflausbefall dieser sogenannte Weichselzopf, also da kommt es wirklich zu einem Verkleben der Haare, zu einem Verfilzen und auch mit einem sehr starken Nissenbefall. Therapeutisch geht man in allen drei Fällen ebenfalls vor mit einer Permetrin, Verzeihung, Lösung oder Creme. Wichtig ist natürlich auch, dass die Kontaktpersonen der befallenen Patienten mitbehandelt werden und dass man Kleidung und Bettwäsche entweder wirklich auskocht, ausfriert, also tatsächlich in den Gefriertruhe stecken und dort einfrieren, beziehungsweise indem man die Kleidung und Bettwäsche auch aushungert, also dass man das wirklich in Müllsäcke stopft, zuknüpft und wirklich einige Tage stehen lässt und somit eben dafür sorgt, dass die Parasiten absterben. Sie kennen sie vielleicht alle. Die Larva cutanea migrans, da kommt es eben zu einem Hakenwurmbefall der Haut. Prinzipiell sind diese Hakenwürmer von diesen Ankylostoma-Subpopulationen Würmer, die eigentlich Hunde und Katzen befallen und der Mensch ist hier wirklich ein reiner Fehlwirt und steckt sich eben an, indem man eben barfuß am Strand läuft, wo es eben zur Kontamination mit einem befallenen Tierkot kam. Anstecken können sie sich in Afrika, Asien, aber auch in Südamerika. Und eigentlich ist die Larva migrans eine klinische Diagnose. Also es ist ein wirklich sehr charakteristisches Bild. Sie haben eben wirklich diese linear gewundenen erythematösen Gangstrukturen, die so 1 bis 2 cm am Tag wachsen können und vor allem im Bereich der unteren Extremität angesiedelt sind, beziehungsweise an Kontaktstellen, wo man zum Beispiel am Boden gesessen ist. Man kann eben versuchen, das Ganze mit einer Lokaltherapie zu behandeln, entweder mit einer 10%igen Thiabendazolsalbe, beziehungsweise bei einer sehr starken Lokalreaktion kann man eben auch ein Glukokortikoid dazu mischen. Systemisch kann man es therapieren mit einem Albendazol über 3 Tage, beziehungsweise mit einem Ivermectin als Single-Shot-Therapie. Der Sunflow-Befall, ebenfalls ein sehr beliebtes Mitbringsel, entsteht eben, indem sich begattete Sandflohweibchen in der Haut einnisten und dort eben Eier ablegen. Und diese Erkrankung holt man sich vor allem eben im tropischen Afrika, Südamerika oder eben auch in Asien. Und hierbei kommt es eben an den befallenen Stellen zu so wirklich stark juckenden, druckschmerzhaften, so erbsgroßen Papeln, die in der Mitte meistens einen schwarzen Porus aufweisen. Und dieser Porus ist eigentlich der Popsch dieses Sandflohs. Man könnte es klinisch vielleicht auch ein bisschen mit einem Glavus verwechseln, nur rundherum ist es eben erythematös und wirklich schmerzhaft und findet sich eben auch vor allem im Bereich der Füße oder an Kontaktstellen, wo es eben zu einem Sandflohbefall kam. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese lokalen Strukturen eben auch als Eintrittspforte fungieren können für bakterielle Infektionen und es somit zu einem Begleit-RSIB-Leben kommen kann, beziehungsweise auch zu Gasbrand und natürlich bei solchen Dingen immer an Tetanus denken. Therapeutisch ist es relativ einfach, also dieser Sandfloh muss raus, Sie können den weder stanzen oder rausschneiden. Wichtig ist nur, dass man wirklich alle Bestandteile inklusive der Eier mit entfernt, weil es sonst immer wieder zu Lokalreaktionen kommen kann. Lokal kann man auch eine antiseptische Therapie durchführen, beziehungsweise bei Sekundärinfektion natürlich auch eine Antibiose. Und bei sehr schwerem Befall, so wie hier in dem Bereich der Ferse, kann man eben auch ein Thiabendazol systemisch geben. Auch sehr schön die Furunculide myiasis, über die freut man sich immer ganz besonders, wenn dann plötzlich irgendwelche Larven aus der Haut kriechen. Es ist immer sehr dramatisch, ist aber jetzt nicht wirklich lebensbedrohlich. Wenn man jetzt zum Beispiel sich in Afrika aufhalten würde, so wäre das ganz klassisch die sogenannte Tumbufliege. In Südamerika wäre verantwortlich die Tasselfliege. Und hier bekommt es eben zu seinem langsam wachsenden furunkuloiden Knoten, der auch relativ weh tut. Und was das im Zentrum meistens aufweist, das ist eben das Atemloch. Also hier drinnen finden Sie eben die Atemöffnung der Larve. Es kann lokal auch zu einer Lymphadenopathie kommen. Und das Problem kann sich auch von selber lösen, wenn man nichts tut. Denn wenn diese Larve ausgewachsen ist, dann schlüpft die einfach da raus und damit hat sich das auch wieder erledigt. Sollte man sie trotzdem vorher loswerden wollen, so kann man eben versuchen, dieses Atemloch mit Vaseline abzudichten, dann kriechen die auch von alleine raus. Beziehungsweise kann man natürlich eine Inzision und eine Extirpation durchführen, lokal natürlich mit antiseptischen Maßnahmen arbeiten, beziehungsweise bei Sekundärinfektion wieder mit einer antibiotischen Therapie arbeiten. Wenn man jetzt weitergeht zum generalisierten Juckreiz, so kommen hierbei natürlich auch wieder parasitäre Hautinfektionen in Frage, sei es jetzt eben durch Milbenbefall oder durch Saugwurmbefall. Bei den Milben ist es Ihnen allen sicher ein Begriff, ist die Scabies natürlich hauptsächlich für den generalisierten Pruritus verantwortlich. Hierbei kommt es eben dazu, dass weibliche begattete Milben in das Stratum corneum eindringen, dort eben Gänge ausbilden und in diesen Gängen eben Eier ablegen und durch eine immunologische Reaktion auf diese Milbenbestandteile eben zu einer Dermatitis führen. Die Inkubationszeit beträgt so circa 4 bis 6 Wochen. Die Scabies wird nicht durch Händeschütteln übertragen, sondern wirklich durch ausschließlich engen Körperkontakt und das Teilen von Bettwäsche und von Kleidung. Die Scabies ist auch ein Problem in Gemeinschaftsunterkünften, sei es jetzt in Jugendherbergen, in Kasernen, kann aber auch in Spitälern oder in Altenheimen zu einem wirklichen Problem werden. Die Prädilektionsstellen finden sich vor allem interdigital im Bereich der Hände, aber auch im Genitalbereich, axillär, umbilikal und im Bereich der Knie. Und hierbei bilden sich dann wirklich Rötungen aus und so linear angeordnete Papeln. Und das kann auch Schuppen und hin und wieder können natürlich auch kleine Bläschen bilden. Und von der Klinik steht im Vordergrund wirklich dieser nächtliche, von den Patienten wirklich als sehr belastend beschriebene Juckreiz. Hier sehen Sie eben diese linear angeordneten papulösen Veränderungen und hier mit der Prädilektionsstelle im Bereich des Interdigitalraumes mit den Rötungen und diesen erythematösen Papeln. Diagnostik, also die Scabies ist eigentlich auch eine klinische Diagnose. Man kann auch versuchen, einen direkten Milbennachweis zu machen, indem man eben aus einer dieser Gangstrukturen versucht, eine Milbe zu exprimieren, einfach mit einer kleinen Nadel anritzen und schauen, ob man eine erwischt. Man kann das aber auch ganz einfach versuchen mit einem sogenannten Klebebandtest, indem man Dixo nimmt, ein paar Mal auf der Haut abbiegt und versucht, sich das im Mikroskop anzusehen. Beziehungsweise, was bei uns auch ganz gern gemacht wird, dass man auflichtmikroskopisch versucht, eben diese Milben im Stratum corneum darzustellen und zu finden. Therapeutisch oder die Therapie der ersten Wahl ist nach wie vor die Lokaltherapie mit Permethrin. Das ist eine einmalige Therapie, die Patienten über Nacht auftragen sollen, am Morgen abspülen sollen und dann gegebenenfalls nach 14 Tagen wiederholen können, sollte die einmalige Therapie nicht ausreichen. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass man den Patienten für die Nachbehandlung ein Glukokortikoid aufschreibt, eine 30-prozentige Betamethasonsalbe zum Beispiel zur Nachbehandlung, weil die Dermatitis, auch wenn die Milben tot sind, nach wie vor bestehen kann. In Schwangerschaft und Stillzeit müsste man das Permethrin nicht verwenden, beziehungsweise müsste man abstillen und stattdessen kann man da ein Crotamethron verwenden. Es gibt auch die Möglichkeit einer systemischen Therapie, vor allem wenn der Befall sehr ausgeprägt ist. Und zwar kann man hier auch wieder eine Single-Shot-Therapie mit Ivermectin durchführen und diese gegebenenfalls ebenfalls nach 2 bis 4 Wochen wiederholen. Wichtig ist jedoch auch die Patienten und die Betroffenen darüber aufzuklären, dass Hygienemaßnahmen wirklich an erster Stelle stehen und dass man auch in Wohngemeinschaften versucht, eben Bettwäsche und Wäsche eben zu reinigen. Dafür müssen Sie nicht sehr weit wegfahren, dafür können Sie auch an die alte Donau fahren und baden gehen. Denn überall dort, wo man wirklich Wasservögel hat und Süßgewässer bzw. eine bestimmte Gruppe an Süßwasserschnecken, kann es eben zur Zerkarien-Dermatitis kommen. Zerkarien sind das L3-Larvenstadium von bestimmten Schistosomenarten, das sind Saugwürmer. Und der Endwirt sind eigentlich Wasservögel und die scheiden auch diese Eier aus. Da schlüpfen dann die Larven, die befallen dann eigentlich als Zwischenwirt Süßwasserschnecken. Und aus diesen Schnecken kommen dann die Zerkarien, die eigentlich wieder in die Ente eindringen sollten. Und wenn ihnen dann ein Schwimmer auf der alten Donau dazwischen kommt, dann kann es eben zu einem Fehlbefall des Menschen kommen und die Zerkarien in die Epidermis eindringen. Und die Klinik entwickelt sich relativ rasch nach dem Baden. Also innerhalb von einer Stunde kommt es dann meistens zu so einem erythematösen, juckenden Ausschlag, wo sich wirklich Papeln und Quaddeln bilden können. Vor allem eben an von Badekleidung unbedeckten Stellen. Man kann dem Ganzen eigentlich schon recht einfach vorbeugen, indem man sich nach dem Bad im Süßwasser wirklich gut mit dem Handtuch abrubbelt. Das erledigt die meisten Zerkarien gleich von alleine. Sollte es dennoch zu einem Hautbefall kommen, so wieder das gute alte Steroid lokal appliziert, beziehungsweise bei einem ausgeprägten Pruritus kann man natürlich ebenfalls mit einem Antihistaminikum therapieren. Wenden wir uns jetzt dem Ausschlag mit Fieber zu. In der Reisedermatologie gibt es hier eben zwei Hauptdifferenzialdiagnosen. Das wäre zum einen das Dengue-Fieber und dann das Chikungunya-Fieber. Wobei Sie eigentlich bitte immer im Hinterkopf behalten können, kranke Patienten mit Ausschlag und Fieber differenzialdiagnostisch immer an HIV auch denken und auch ausschließen. Das Dengue-Fieber ist ein Flavivirus, es ist ein RNA-Virus, das insgesamt vier verschiedene Subtypen hat, das wirklich in Asien, Afrika und in Südamerika verbreitet ist und über Stechmücken übertragen wird. In diesem Fall wäre das zum Beispiel Aedes aegypti. Und in Deutschland gab es im Jahr 2012 wirklich 615 gemeldete Fälle. Also das ist nicht so wenig und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher. Das Dengue-Fieber hat eine Inkubationszeit von ca. 7 bis 10 Tagen und wird auch als Knochenbrecherfieber bezeichnet. Also diese Patienten berichten wirklich vor allem im Tibialbereich über starke Knochenschmerzen. Berichten auch über Kopfschmerzen, die vor allem retropulbär angesiedelt sind. Und das Dengue-Fieber kommt auch oft mit einem Exanthem, das so mobiliform ist. Und was bei dem ganz charakteristisch ist, dass diese Patienten wirklich im Exanthem so weiße Inseln haben, also so wirklich so Abblassungen und Aussparungen aufweisen. Die Patienten leiden auch an einer Leuko- und Thrombozytopenie und es kann zu einem Anstieg der Transaminasen und des Harnstoffs kommen. Die Diagnostik kann man eben mittels PCR versuchen, beziehungsweise mittels Antikörpern. Nur das Problem ist, dass in der Antikörperdiagnostik es oft bei den Viren Kreuzreaktionen mit Viren aus derselben Familie geben kann. Die Therapie des Dengue-Fieber ist wirklich rein supportiv-symptomatisch und was man bei diesen Patienten wirklich beachten soll, ist die Antikoagulation beziehungsweise die Therapie mit Ast zum Beispiel. Das sollte man wirklich tunlichst vermeiden, sondern wenn die wirklich fiebern und Schmerzen haben, dann immer mit einem Paracetamol IV therapieren. Dengue-Fieber ist nach wie vor nicht impfpräventabel und die Patienten können oder die Reisenden können nur vor Ort wirklich versuchen, einen ausreichenden Expositionsschutz zu betreiben, also sei es jetzt durch Kleidung, Repellenzien oder eben durch Mückenschutznetze. Und vor Ort können lokal eben nur versucht werden, eine Brutplatzsanierung des Vektors, also in dem Fall eben der Aedes-Mücken, suffizient zu betreiben. Eine Komplikation des Dengue-Fiebers ist das hämorrhagische Dengue-Fieber und Schocksyndrom. Das entsteht nach einer Zweitinfektion mit einem heterologen Subtyp. Und hierbei kommt es eben zu einer Überempfindlichkeitsreaktion, zu Endothelschäden, zu einer gesteigerten vaskulären Permeabilität und zu einer Koagulopathie. Und hierbei betroffen sind vor allem Säuglinge und kleine Kinder, die wirklich eine Letalität von fast bis zu 30% aufweisen. Das Chikungunya-Fieber, im Gegensatz zum Dengue-Fieber, wirklich bislang nur verbreitet in Afrika und in Asien. Ist ein Alpha-Virus, ebenfalls ein RNA-Virus und wird ebenfalls über Stechmücken übertragen, so wie hier Aedes albopictus. In Deutschland gab es letztes Jahr lediglich 10 Fälle, aber es kommt vor Ort immer wieder zu wirklich starken Ausbrüchen, wo dann auch wirklich immer wieder viele Reisende erkranken. Chikungunya bedeutet übersetzt der gekrümmt Gehende. Diese Patienten haben wirklich ausgeprägte, wirklich schmerzhafte, symmetrische Arthralgien, die auch wirklich über einen längeren Zeitraum persistieren können. Patienten haben Fieber und auch ein Exanthem, das so wie beim Dengue-Fieber eben mobiliform imponiert und auch wieder diese weißlichen Aussparungen hat. Nur was das Chikungunya auch macht, ist wirklich seine zentrofaziale Rötung und Erythem. Also die Diagnostik hier ist auch wieder klinisch zu stellen, beziehungsweise haben die diese klassische Trias aus Fieber, Exanthem und Gelenkschmerzen, diese symmetrischen Gelenkschmerzen. Die Patienten haben ebenfalls eine Leuko- und eine Thrombozytopenie. Und man kann eben den Virusnachweis mittels PCR durchführen oder die Erkrankung mittels Antikörper. Therapeutisch hier auch wieder rein supportiv symptomatisch. Auch hier wieder bitte mit der Antikoagulation aufpassen bzw. IV mit Paracetamol behandeln bei Fieber und Schmerzen. Auch hier gibt es nach wie vor keinen Impfstoff Und im Vordergrund steht wieder die Expositionsprophylaxe und eben die Brutplatzsanierung vor Ort. Gut, zuletzt das schmerzarme Ulkus. In der Reisedermatologie kommen hier zwei Haupterreger in Frage. Das sind zum einen eben die Rickettsien und zum anderen eben die Leishmanien. Und hierbei ganz wichtig zu erwähnen ist das Zeckenbissfieber. Das wird übertragen, oder der Erreger hiervon ist eben Rickettsia cunori oder Rickettsia africa. Das sind die wichtigsten, es gibt noch ganz viele andere. Und bei den Rickettsien handelt es sich eben um Coccoide gramnegative obligat intrazelluläre Bakterien, die nach einer Inkubationszeit von ca. 7 bis 10 Tagen zu dem Zeckenbissfieber führen. Übertragen wird das Zeckenbissfieber natürlich von Zecken, so wie hier die Amblyomma-Zecke. Es kann aber auch durch die braune Hundezecke übertragen werden. Und als Reservoir für die Rickettsien fungieren eben Hunde, Nagetiere oder eben gewisse Arten an Beuteltieren. Und es kommt eben vor in Afrika, sie können aber auch in Indien oder im Mittelmeerraum daran erkranken. Und wenn Sie sich hier die Karte Afrikas anschauen, so sehen Sie wirklich, dass die Durchseuchung der Zecken mit Rickettsien relativ hoch ist. Und so verwundert es auch nicht, dass wirklich fast 5% aller Safari-Touristen an einer Rickettsiose erkranken. Die kriegen das oft nicht mit, die sind im Dschungel unterwegs oder im Busch und gehen auf Safari, werden von einer Zecke gestochen, das ist schmerzlos, das merkt man nicht, die saugen sich auch viel schneller an als unser gemeiner Holzbock, lassen sich fallen, die Patienten kriegen es nicht mit und dann erkranken sie. Und wenn sie zu Hause sind, haben sie dann plötzlich dieses Bild. Und zwar ganz klassisch für die Rickettsie oder für die Rickettsiose ist eben dieses sogenannte SH bzw. Tache Noire. Sie sehen hier eben so eine erythematöse Plaque mit zentral einer Nekrose, mit so einer dunklen, schorfartigen Verkrustung. Die Patienten haben auch oft eine Lymphadenitis, können sich so ein bisschen grippig fühlen mit ein bisschen Gelenks- und Gliederschmerzen, haben ein bisschen subfibrille Temperaturen und manchmal auch ein makulopapulöses Exanthem. Das Zeckenbissfieber ist wirklich primär eine klinische Diagnose. Man kann auch versuchen, das Ganze mittels Serologie nachzuweisen, beziehungsweise kann man auch aus einer Gewebeprobe, aus einem so einem Tache Noire, auch eine PCR gewinnen. Jedoch schon bei dem klinischen Verdacht eines Zeckenbissfiebers ist bitte mit einem Doxycyclin zu therapieren und das über eine Woche lang. Zu beachten ist beim Doxycyclin, dass es oft unterdosiert ist, denn wenn Patienten über 70 Kilogramm wiegen, so brauchen die wirklich eine Dosis von 300 Milligramm täglich. Und zuletzt noch kurz was über die kutane Leishmaniasis. Die ist weltweit verbreitet, Asien, Südamerika, Afrika, auch im Nahen Osten. Und die Haupterreger hierfür sind eben Leishmania tropica, Leishmania major, Äthiopica und Infantum. Und bei den Leishmanien handelt es sich ebenfalls um obligat intrazelluläre Protozoen. Übertragen werden Leishmanien durch Sandmücken, je nach Kontinent eben über Phlebotomus oder Lutzomyia. Als Reservoir fungieren eben der Mensch, aber auch Hunde, Nutz- und Nagetiere. Und nach einer Inkubationszeit von 2 bis 8 Wochen entwickeln die Patienten meistens eine rotbraune Pappel. Die kann entweder von alleine wieder spontan verschwinden oder eben ulzerieren und ein schmerzloses Ulkus ausbilden. Und dieses Ulkus dafür ist ganz charakteristisch, bildet einen Randwall und zentral ist es wirklich so weißlich fibrinös belegt und es tut eigentlich nicht weh. Sie werden so zwischen 2 und 5 cm groß und finden sich vor allem an exponierten Stellen, was vor allem im Gesichtsbereich durchaus problematisch ist, weil es hier eben auch mutilierend sein kann. Regional kann es auch hin und wieder zu einer Lymphadenopathie kommen. Wie diagnostiziert man jetzt die Leishmaniose? Natürlich aus der Anamnese, aus der Reiseanamnese, wo ist der Patient gewesen, gab es einen Insektenstich vorher. Dann natürlich der histologische Nachweis, so wie Sie hier sehen, kann man eben intrazellulär diese Leishmanienkörperchen sehen. Beziehungsweise kann man aus einer Gewebeprobe auch eine Leishmanien-PCR gewinnen. Bei uns wird es nicht gemacht, aber aus diesen Biopsien kann man eben auch versuchen, eine Kultur anzulegen. Die Serologie bei der kutanen Leishmaniose ist eher nicht verwertbar. Therapeutisch kann man eben jetzt versuchen, lokal oder systemisch vorzugehen. Prinzipiell gibt es die Möglichkeit der Lokaltherapie mit einer Paromomycin-Salbe, die man wirklich über 2 Wochen zweimal täglich appliziert. Bei uns wird es nicht gemacht, aber in Deutschland ist es fast die Therapie der Wahl, ist intralesional mit einem 5-wertigen Antimon, das 5 Tage die Woche über 4 Wochen lang, was auch wirklich schmerzhaft ist. Man kann auch versuchen, die Läsionen, wenn sie relativ klein sind oder andere Therapieoptionen nicht zur Verfügung stehen, die Läsionen zu exzidieren oder mit Kryotherapie zu behandeln, beziehungsweise gibt es auch noch die Möglichkeit der photodynamischen Therapie. Die systemische Therapie der ersten Mal sind ebenfalls 5-wertige Antimon-Präparate und das IV über 20 Tage. Therapie der zweiten Wahl ist eigentlich erst das liposomale Amphotericin B, das man jeden zweiten Tag gibt und das 20 Mal. Und dann kann man noch versuchen, die kutane Leishmaniose, sollten alle anderen Optionen irgendwie nicht zur Verfügung stehen, mit einem Fluconazol über 6 Wochen per OS zu behandeln. Gut, ich habe Ihnen noch ein paar Links zur Verfügung gestellt oder mitgebracht, denn im Internet kann man sich über die Reisemedizin und Reisedermatologie mittlerweile sehr gut fortbilden und es gibt auch wirklich sehr schöne Seiten zu diesem Thema. Und sollten Sie wirklich tropenmedizinisch interessiert sein, kann ich Ihnen den Diplomkurs für Tropenmedizin am Bernhard-Nocht-Institut wirklich nahelegen. Der dauert 3 Monate lang, ist sehr intensiv, macht aber wirklich viel Freude. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.